Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Paul Celan ist vor ziemlich genau 100 Jahren geboren worden, und zwar am 23. November 1920 in Czernowitz. Damals der jüdisch-christliche Schmelztiegel schlechthin. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Das ist einer der berühmtesten Sätze Celans. Die Shoah hat auch sein Nachdenken über Gott geprägt. Paul Celan lästert Gott und hinterfragt und sucht den fernen Gott. Hören Sie kurz vor seinem 100. Geburtstag die Sendung Der Dichter und der ferne Gott, Paul Celan und die Shoah, eine Deutschlandfunk-Produktion aus dem Jahr 2017 von Burkhard Reinhardt.
Einmal, da hörte ich ihn, da wusch er die Welt. Ungesehen, nachtlang, wirklich, eins und unendlich, vernichtet, ichten, Licht war, Rettung.
Paul Celans spätes Gedicht »Einmal«, Zeilen hart an der Grenze zum Verstummen.
Die Arbeit von Paul Celan ist nicht zu verstehen, ohne dass man seine Geschichte kennt, die Geschichte eines Menschen jüdischer Herkunft. Seine beiden Eltern sind in einem Konzentrationslager ermordet worden. Er selber ist diesem Schicksal knapp entkommen. Und wenn es einen Dichter gibt, der daraus Konsequenzen zieht, aus dieser abgründigen Lebenserfahrung, dann ist es Paul Celan.
Karl Josef Kuschel hat sich intensiv mit Paul Celan und seinem Werk auseinandergesetzt. Bis zum Jahr 2013 lehrte er Theologie des interreligiösen Dialogs an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen.
Ich habe nie eine Zeile gedichtet, die nichts mit meiner Existenz zu tun gehabt hätte. Ich bin, du siehst es, Realist auf meine Weise.
Schreibt der Dichter in den 1960er Jahren an einen Freund. Paul Antschel, erst nach 1945 nennt er sich Celan, wird am 23. November 1920 in Czernowitz geboren. Die Stadt gilt als Zentrum deutsch-jüdischer Kreativität. Künstler, Philosophen, Musiker und Schriftsteller prägen die kulturelle Stimmung der vielsprachigen Stadt. Ein Schmelztiegel aus Deutschen, Ukrainern, Juden und Rumänen.
Czernowitz war eine Stadt mit hohem Anteil jüdischer Bevölkerung. Und die jüdische Bevölkerung war ja nicht einheitlich. Sie war damals schon plural. Da gab es die Orthodoxen, die ein entsprechendes Leben führten, also nach dem Religionsgesetz, nach der Halacha. Da gab es aber auch ein kulturoffenes, halb assimiliertes Judentum. Man ging nicht auf Talmudschulen wie die orthodoxen Kinder, sondern man ging auf öffentliche Gymnasien.
Pauls Eltern leben in bescheidenen Verhältnissen. Der Junge wächst als Einzelkind in einer deutsch sprechenden, orthodox-jüdischen Familie auf. Sein strenger Vater Leo ist Vertreter einer Holzfirma. Mit der Mutter Fritzi teilt der Junge die frühe Begeisterung für deutsche Dichtung.
Ich war 6 Jahre und konnte das Lied von der Glocke aufsagen. Wer weiß, ob das nicht alles Weitere ausgelöst hat.
Die enge Bindung zu seiner Mutter wird den Jungen sein Leben lang prägen. Oft steht Fritzi Antschel im Zentrum seiner Gedichte. Der Schulbesuch des jungen Paul spiegelt auch das politische Durcheinander in und um Czernowitz wider. Zunächst besucht Paul die deutsche, dann die hebräische Volksschule. Von 1930 an ein rumänisches, später ein ukrainisches Staatsgymnasium. Mit 14 Jahren feiert er Bar Mitzwa, vergleichbar mit der protestantischen Konfirmation im christlichen Kulturraum. Danach wird er nie wieder einen jüdischen Gottesdienst besuchen. Nach dem Abitur beginnt der junge Mann im französischen Tours das Studium der Medizin. Als sein Schnellzug auf dem Weg nach Frankreich Berlin erreicht, hatte die Stadt gerade die Reichspogromnacht hinter sich, von Nationalsozialisten Reichskristallnacht genannt. In einem Gedicht erinnert sich der junge Mann später an diesen Augenblick.
Über Krakau bist du gekommen. Am Anhalter Bahnhof floss deinen Blicken ein Rauch zu. der war schon von morgen.
Wegen des beginnenden Krieges kehrt er nach Czernowitz zurück und studiert dort Romanistik. 1940 besetzen sowjetische Truppen die Stadt. Ein Jahr später trifft die SS-Einsatztruppe D in Czernowitz ein. Die inzwischen mit Deutschland verbündeten rumänischen Einheiten besetzen die Stadt. Im Oktober 1941 beginnt die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung.
Der Ölbaum. Die Hörner der Hölle. Im Ölbaum verklungen. Stießen sie Luft durch sein Herz, dass es leer ward und schrie? Einst, als wir Finsternis festlich begingen, kam er zu uns in den Abgrund und sang. Nun, da ihn frierende Hörner umfingen, ließ er uns schlummern und zittert am Hang. Dürfen wir Licht, wenn die Brände beginnen, wandernder Ölbaum, hinauf zu dir gehen? Dass deine Zweige, süß und von Sinnen, mit uns im Feuer, im Riesigen stehen.
Das Judenviertel wird zum Ghetto erklärt. 55.000 Juden werden in die Vernichtungslager Transnistriens deportiert. Fast alle verhungern, werden ermordet oder sterben an Cholera und Typhus. Im Ghetto überlebt nur eine Minderheit von 5.000 Menschen. Der 21-Jährige wird 400 Kilometer südlich von Czernowitz als Straßenbauer eingesetzt, in einem von den Rumänen eingerichteten Arbeitslager. Dadurch entgeht er der Deportation in ein deutsches Konzentrationslager. Als er im Juni 1942 seine Eltern in Czernowitz besuchen will, findet er die Wohnung leer vor. Sie waren noch am gleichen Tag nach Transnistrien deportiert worden. Sein Vater stirbt dort kurz darauf an Cholera. Seine Mutter wird im folgenden Winter mit einem Genickschuss umgebracht.
Das Schicksal eben beider Eltern traumatisiert ihn zutiefst, dass er dann in der Tat kein Lebensvertrauen mehr hatte. Aber Sprachvertrauen ist nichts ohne Lebensvertrauen. Und das war ihm zerstört worden durch die brutale Rassenpolitik der Nazis, deren Opfer er war.
Nach Kriegsende nennt Paul Antschel sich Paul Celan. Er zieht von Czernowitz nach Bukarest, arbeitet als Übersetzer und Lektor. 1947 flieht er über Ungarn nach Wien und lässt sich ein Jahr später in Paris nieder. 1948 erscheint, von der Kritik begeistert aufgenommen, sein erster Gedichtband, Sand in den Urnen. Inhalt und Form seiner Gedichte ändern sich radikal. Die Todesthematik, das Schicksal des jüdischen Volkes und der ferne Gott durchziehen bis zum Todesjahr sein Werk, selbst die Liebesgedichte. Der Reim verschwindet immer mehr aus seinem Werk.
Und duldest du, Mutter, wie einst, ach daheim, den leisen, den deutschen, den schmerzlichen Reim?
Diese Dialektik von Muttersprache und Mördersprache ist eines der Schlüssel, um seine Lyrik zu verstehen, also die Art, wie er Gedichte schreibt. Die Muttersprache ist gleichzeitig auch die Sprache der Mörder und das will er signalisieren in seinen Gedichten, in seinem Schreiben. Die deutsche Sprache ist nicht mehr unschuldig, sie ist kontaminiert mit diesem einzigartigen Verbrechen.
Ich ritt durch den Schnee, hörst du? Ich ritt Gott in die Ferne, die Nähe. Er sang. Es war unser letzter Ritt über die Menschen. Hürden.
Wirklichkeit will gefiltert und gewonnen sein. Das ist ein Schlüsselsatz bei ihm, denn durch eben den Zivilisationsbruch der Shoah ist alles betroffen. Alle konventionellen Redeweisen stehen gewissermaßen auf dem Prüfstand. Und insofern muss sie ja zurückgewonnen werden.
Im Jahr 1945 schreibt Paul Celan ein Gedicht, das zum Inbegriff der Dichtung nach Auschwitz wird. Die Todesfuge. Das verstörende Gedicht erweist sich als das Guernica der Nachkriegsliteratur. Wie kaum ein anderer Text der Moderne wird er auch international öffentlich wahrgenommen. Im Jahr 1988 wird die Todesfuge im Bundestag rezitiert, zum 50. Jahresgedenken der Novemberpogrome.
Schwarze Milch der Frühe. Wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags und morgens, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus. Dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Er spielt mit den Schlangen. Er ruft, spielt süßer den Tod. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft, streicht dunkler die Geigen, dann steigt ihr als Rauch in die Luft. Dann habt ihr ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete. Er hetzt seine Rüden auf uns, er schenkt uns ein Grab in der Luft. Er spielt mit den Schlangen und träumet. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit.
Paul Celan lebt jetzt in Paris. Er schlägt sich als Fabrikarbeiter und Dolmetscher durch, übersetzt Texte von über 40 Autoren in 7 Sprachen. 1952 heiratet er die französische Malerin Gisèle Lestrange. Ihr erster Sohn, François, stirbt bald nach der Geburt. 1955 wird Claude François geboren.
Auch gutwillige Leser können ja nicht leugnen, dass diese Gedichte sich einem Zugriff zunächst einmal entziehen, wenn man sich auf diese Lyrik einlässt, sozusagen im Akt der Meditation auf sich wirken lässt. Dann kann man bei Paul Celan ganz große Leseerfahrungen machen.
In seinen Gedichten versucht Celan, die Shoah einzubetten in die geistigen Traditionen des Judentums der letzten 3000 Jahre. Er verbindet den Massenmord der Nationalsozialisten thematisch mit religiösen Motiven, vor allem aus dem Alten Testament. Seine Zweifel, sein Glauben wollen, aber nicht können, werden ihn bis zu seinem Tod begleiten.
Nah sind wir, Herr, nahe und greifbar. Gegriffen schon, Herr, ineinander verkrallt, als wäre der Leib eines jeden von uns dein Leib, Herr. Bete, Herr, bete zu uns, wir sind nah. Zur Tränke gingen wir, Herr, es war Blut, es war, was du vergossen, Herr, es glänzte. Es warf uns dein Bild in die Augen, Herr, Augen und Mund stehen so offen und leer, Herr. Wir haben getrunken, Herr, das Blut und das Bild, das im Blut war. Bete, Herr, wir sind nah.
Der Titel also des Gedichtes verweist ja auf die Sterbestunde Jesu, der Einbruch der Dunkelheit, Tenebrae. Und diese Sterbestunde wird jetzt gewissermaßen übertragen auf diejenigen, die diesem grauenhaften Schicksal ausgesetzt sind. Und indem sie Opfer werden, diese grauenhaften Verhältnisse, Gott und die Opfer tauschen sich aus. Bete, Herr, wir sind nahe, kann nur derjenige sagen, der in dieser radikalen Auslöschungssituation ist.
Wir schwören bei Christus, dem Neuen, den Staub zu vermählen dem Staube, die Vögel dem wandernden Schuh, unser Herz einer Stiege im Wasser. Sie rufen, ihr lästert, wir wissen es längst. Wir wissen es längst, doch was tut's? Ihr malt in den Mühlen des Todes das weiße Mehl der Verheißung. Ihr setzet es vor unseren Brüdern und Schwestern. Wir schwenken das Weißhaar der Zeit.
Der Refrain des Gedichts »Sie rufen, ihr lästert« erinnert deutlich an die Zeile Meister Eckharts: »Wer Gott selbst lästert, lobt Gott.«
Das Eckhart-Wort möchte ich auch so verstehen und man kann es ohne weiteres auf Celan übertragen, denn er war ein glänzender Kenner der Schriften von Meister Eckhart. Wer Gott lästert, bleibt ja mit Gott verbunden. Nur wer jede Hoffnung auf Gott verloren hat, kappt die Beziehung zu Gott, interessiert sich nicht mehr für Gott, wendet sich ab. Nur wer lästert, hat ja noch Erwartungen an Gott. Also er bleibt mit Gott verbunden, gerade auch im Akt sozusagen der Lästerung. Wenn er überhaupt diese Frage anspricht, die Gottesfrage oder die Gottessuche anspricht, dann in diesem Sinne und insofern vergleichgültigt sie nicht, sondern hält sie in diesem Sinne lebendig.
In den 1960er Jahren erscheinen weitere Gedichtbände, die Celan weltberühmt machen. Etwa Die Niemandsrose, Atemwände oder Fadensonnen. Gleichzeitig verschlechtert sich der psychische Zustand des Dichters, was zu mehreren Aufenthalten in psychiatrischen Kliniken führt. Dann keimt Hoffnung auf, so der Theologe Kuschel.
1967 im Juni. Israel hat überraschend einen Sieg über die arabischen Nachbarn errungen und es keimt plötzlich in Paul Celan, der damit gar nicht gerechnet hat, Hoffnung auf, dass Israel doch sich behaupten kann, dass Israel eine Zukunftsperspektive hat. Und dann im Oktober 1969 die eigene Reise nach Israel und die ist zutiefst ambivalent. Als Jude geboren, in Paris lebend, kommt er jetzt in die Stadt zurück, die das Zentrum des Judentums bildet. Und die Frage, wohin er denn gehört, verschärft sich in ihm, dass er eben hart mit der Frage konfrontiert wird, könnte ich in Israel leben?
Es entstehen die 20 Jerusalem-Gedichte.
Nah, im Aortenbogen, im Hellblut, das Hellwort. Mutter Rahel weint nicht mehr. Herübergetragen, alles Geweinte. Still, in den Kranzarterien, unumschnürt. Ziff, jenes Licht.
Ziff ist ein Begriff der jüdischen Mystik. Ziff meint einen überirdischen Lichtglanz, in dem sich die Anwesenheit Gottes zeigen kann. Unumschnürt und still scheint dieses Licht für Celan vielleicht doch verborgen unter allem Grauen zu liegen.
Die Jerusalem-Reise scheitert am Ende. Er sieht sich nicht in der Lage, sich mit einem Leben in Israel zu identifizieren.
Und fühlt sich in seiner Pariser Exilheimat zunehmend einsam. Schwer trifft ihn auch der Rückzug seiner Familie. An seine Jerusalemer Freundin Ilana Schmueli schreibt er:
Ich muss täglich in meine Abgründe hinab. Jeder Tag ist eine Last. Das, was du meine Gesundheit nennst, kann es wohl nie geben. Die Zerstörungen reichen bis an den Kern meiner Existenz. Man hat mich zerheilt.
Am 1. Mai 1970 findet ein Fischer den Leichnam Paul Celans in der Seine, 10 Kilometer abwärts von Paris. Wahrscheinlich hat er sich in der Nacht vom 19. auf den 20. April am Pont Mirabeau in der Nähe seiner Wohnung in den Fluss gestürzt. Einen Abschiedsbrief gibt es nicht.
Da vertraut einer der deutschen Sprache, obwohl diese Sprache auch die Sprache der Mörder ist, und hinterlässt ein einzigartiges Werk. Jedes Gedicht muss man mehrfach meditieren und diese ungeheure Sprachverdichtung verdanken wir dem Werk Paul Celans. Er ist ein Dichter, der Lesewiderstände erzeugt, aber heilsame Lesewiderstände.
Fadensonnen über der grauschwarzen Ödnis. Ein baumhoher Gedanke greift sich den Lichtton. Es sind noch Lieder zu singen, jenseits der Menschen.
Das war die Sendung Der Dichter und der ferne Gott, Paul Celan und die Shoah von Burkhard Reinertz. Regie der Autor, Redaktion Andreas Mein, Produktion Deutschlandfunk 2017.